Hey, hallo und ein wonnevolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonnevoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Heute ein großes Thema: Gehirn und Sex. Gehirn und Sex, hä? Wie passt das zusammen? Es geht mal wieder um unser Nervensystem. Ich habe dir schon öfter erzählt, dass es diese zwei Funktionsmodi im vegetativen Nervensystem gibt, den Sympathikus und den Parasympathikus, den Entspannungs- und den Aktionsmodus. Und wie hängt es jetzt eigentlich mit Sex zusammen? Sex habe ich auch schon ein paar Mal angesprochen, dass das eine sehr gute Möglichkeit sein kann, um Spannungen loszulassen. Wenn Sex in einem einvernehmlichen, schönen Ambiente stattfindet, in einem Ambiente, wo du loslassen kannst, dann ist das was, wo du echt ganz, ganz, ganz viel Kraft für dich auch rausziehen kannst. Aber wie ist jetzt der Zusammenhang zwischen deinem Gehirn und einem schönen Sexerlebnis? Das ist die Frage, der ich heute ein bisschen nachgehen möchte. Denn da gibt es tatsächlich ganz spannende Wechselwirkungen im Gehirn. Und das hat eben mit dem vegetativen Nervensystem und seinen unterschiedlichen Funktionen zu tun. Wie gesagt, der Funktionsmodus, der Sympathikus, der Aktionsmodus und der andere, der Parasympathikus, der Entspannungsmodus. Was passiert da gleich nochmal? Kurz zusammengefasst, im Sympathikus sind wir gespannt, das Blut fließt in die Muskeln, wir sind bereit zum Kampf oder zur Flucht, der Blutdruck und der Puls erhöhen sich ein bisschen, wir sind sehr konzentriert, wir können sehr viel leisten, wir haben eine ganz, ganz, ganz hohe Konzentration, wirklich so ganz feine Sinne auch. Dahingegen der Parasympathikus, der Entspannungsmodus, das Blut kommt aus den Muskeln heraus in die Organe, es wird verdaut und ausgeruht, die ganzen Körperfunktionen können ihre Funktion nachgehen. Der Modus heißt auch Rest and Digest, also ausruhen und verdauen. Und im Idealfall sind wir 90-95% der Zeit eigentlich im Parasympathikus, also ruhen uns aus und verdauen und chillen. Und nur 5% der Zeit im Sympathikus. Also da, wo es wirklich darauf ankommt, mal Leistung zu bringen, mal wirklich ganz konzentriert zu sein. Ja, und diese zwei Teile des Gehirns, das ist ganz spannend. Die funktionieren nämlich in einer Wechselwirkung, was den Sex angeht. Und viele Menschen haben unbefriedigende Sexerlebnisse, weil ich glaube, da dieser Schalter nicht richtig umgelegt werden kann. Es kann ganz verschiedene Gründe haben. Aber einer, der meiner Meinung nach am häufigsten auftritt, ist, dass der Neokortex, also dieser neueste Teil vom Gehirn, sich wieder einmischt. Der Neokortex ist der Teil der diese Großhirnrinde, der fürs Denken verantwortlich ist, für den rationalen Teil. Und der kann tatsächlich das alte Gehirn sozusagen, also das vegetative Nervensystem, so ein bisschen lahmlegen. Ja, also das kann dafür sorgen, dass wir mit Gedanken oder mit Vorstellungen gestresst sind oder aber auch, wir können uns auch gezielt mit Gedanken oder Gefühlen auch zur Ruhe bringen. Viele Menschen brauchen das inzwischen, dass sie sich im Neokortex verankern, dass sie sich da was vorstellen, irgendwie eine Traumreise machen zum Beispiel, und das wirkt sich dann auf das vegetative Nervensystem aus, ne, dass wir da dann zur Ruhe kommen und runterkommen. Ich habe jetzt vom alten und vom neuen Gehirn gesprochen. Das hat den Hintergrund, dass das vegetative Nervensystem ja im Stammhirn verankert ist und zum ältesten Teil des Gehirns gehört. Das haben auch alle anderen Säugetiere. Das ist wirklich ganz hinten dieses Hinterhirn, der allen Säugetieren gemeinsam ist. Und dieser Neokortex, das neue Gehirn, das ist das, was uns Menschen eigen ist. Wir sind zu sprachfähig, zu rationalem Denken, was viele andere Säugetiere nicht sind. Und deswegen ist es auch so ein Alleinstellungsmerkmal. Dummerweise hat dieses Alleinstellungsmerkmal aber auch dazu geführt, dass wir uns viel zu häufig Gedanken machen. Also dieser Neokortex hat total die Überhand gewonnen und wir sind nur noch am Grübeln und Überlegen und Nachdenken. Und damit betäuben wir tatsächlich auch so ein bisschen unsere Instinkte und unsere Intuition, das, was im alten Gehirn, im Stammhirn verankert ist. Es geht aber auch in die andere Richtung. Also wir können nicht nur mit den Gedanken tatsächlich mit dem Neokortex das Stammhirn lahmlegen, ne, mit unseren Gedanken alles so ausformulieren und so im Denken sein, dass wir eben unsere Gefühle und Instinkte gar nicht mehr wahrnehmen, sondern es geht auch in die andere Richtung, dass unsere Gefühle uns so hemmen, dass wir nicht mehr denken können. Das beste Beispiel dafür ist zum Beispiel in der Prüfungssituation. Ne? Wenn du dummerweise vielleicht in deiner Schullaufbahn oder wo auch immer in deiner Ausbildung Situationen hattest, in denen du in eine Prüfung musstest und da negative Erfahrungen gemacht hast, wurdest du vielleicht so geprägt, dass Prüfungen immer scheiße sind. Und viele Menschen bekommen dann so eine Art Blackout, ne? Obwohl sie alles wissen. Vorher noch alles aufgesagt, runtergerattert, alles gewusst. Und dann betreten sie diesen Raum, gehen durch diese Tür durch, stehen vor dem Prüfer oder der Prüferin und zack, es ist so viel Angst da, so viel Angst, die aus dem hinteren Teil, aus dem alten Teil ausgeschüttet wird, die alles lahmlegt. Du kannst nichts mehr sagen und du stehst nur da und bist wie gelähmt. Du willst vielleicht weglaufen. Das ist wieder sowas, was ganz unterschiedlich sein kann. Manche wollen einfach nur weg, andere werden aggressiv, andere stehen einfach nur da und wünschen sich irgendwie auf einen anderen Planeten. Das sind auch wieder Ausdrücke vom Sympathikus, ne, von diesem Stressmodus. Dieser Stressmodus ist so stark, so aktiv, dass er dein ganzes Denken überschattet und ausblenden kann. Und das ist ganz spannend, dass diese Gehirne oder diese Gehirnteile, das Alte und das Neue, sich da gegenseitig so beeinflussen können. Abgefahrenerweise gibt es auch Menschen, Theoretiker, die vor einigen hundert Jahren der Meinung waren, dass wir uns nur noch auf unseren Neokortex beziehen sollten, weil wir ja die Krönung der Schöpfung sind. Das waren so darwinistische Theorien, wo es darum ging, dass das uns ausmacht als Menschen und dass wir unser animalisches Gehirn, also das, was wir mit den Säugetieren gemeinsam haben, am besten so gut wie es geht von uns abkapseln und so gut wie es geht nicht mehr darauf zurückgreifen, was totaler Schwachsinn ist, weil es total wichtig ist, dass wir beides gebrauchen und dass es in einem ausgewogenen und harmonischen Verhältnis ist. Und das möchte ich dir am Beispiel vom Sex jetzt mal genauer beschreiben. Warum ist das so wichtig? Viele Menschen haben unbefriedigende Sexerlebnisse und ich kenne in meinem Bekanntenkreis also bestimmt die Hälfte meiner Bekanntschaften und Freunde und Freundinnen, die mit mir über das Thema reden, es reden ja auch nicht alle über das Thema, ja, sagen, dass es halt so, ja, ist schon okay, ist jetzt nicht der Hit, aber ja, macht schon Spaß. Aber es ist nicht so das, boah, geil, ja, das ist super erfüllend und macht richtig Laune und das ist total schade. Ich meine, man muss nicht jeden Tag Sex haben. Das ist was meiner Meinung nach eher der falsche Ansatz ist. Man muss dir vorstellen, dass dein Körper auch eine gewisse Regenerationszeit braucht. Der männliche Körper hat da seinen eigenen Rhythmus so ein bisschen. Also Spermien brauchen so 2 bis 3 Tage, bis sie sich nachproduziert haben. Also wenn du einen Samenerguss hast als Mann, dann bist du nicht komplett leer. Also du sprühst quasi nicht alles raus, ist noch so ein mini kleiner Rest da. Aber bis du wieder auf der vollen Portion bist, wieder alles zur Verfügung hast, dauert es je nach Alter, je nach Gesundheit 2 bis 3 Tage, in seltenen Fällen auch mal 4. Manche haben dann das Bedürfnis, in diesen Zeiträumen oder in diesen Intervallen Sex zu haben. Aber letztendlich finde ich es ganz wichtig, dass Sex immer nach Bedarf stattfindet, also nach Lust und Laune beider Partner. Und wenn dann tatsächlich mal ein Partner mega krass Lust auf Sex hat und die andere Person aber nicht, dann sollte man in der Beziehung auch über die Möglichkeit von Selbstbefriedigung sprechen. Dann lässt man sich vielleicht eher widerwillig drauf ein, ja, okay, hat aber eigentlich ganz viele andere Sachen im Kopf und dann ist es ein unbefriedigendes Erlebnis. Deswegen finde ich es super wichtig, dass man offen in der Beziehung über die Möglichkeit von Selbstbefriedigung spricht oder auch die Möglichkeit von nicht monogamen Beziehungen. Also, dass man eben sagt, okay, es gibt vielleicht eine Art von Liebesnetzwerk oder es gibt mehrere Personen, bei denen man sich Befriedigung holen kann, wenn man sie braucht. Dazu werde ich in einer anderen Folge nochmal sprechen. Es kamen schon einige Fragen bei der einen Folge, wo ich darüber gesprochen habe, die Beziehung zu öffnen. Ist auf jeden Fall bald Thema. Es dauert nicht mehr lange. Okay, aber genau solche Situationen lösen dann häufig unbefriedigende Sexerlebnisse aus. Jemand hat Lust und macht sich an den Partner oder die Partnerin ran. Die andere Person ist aber mit dem Kopf ganz woanders. Ne? Der Neokortex dominiert bei der Person, die keine Lust hat. Die muss vielleicht noch was erledigen, hat in der Arbeit noch irgendwie was zu tun oder es ist gerade privat irgendwie was los, was den Geist beschäftigt, was den Kopf arbeiten lässt. Die andere Person ist so voll im Instinkt und voll im Gefühl und voll gut drauf und denkt sich, oh ja, und jetzt irgendwie ein bisschen Zärtlichkeit und körperliche Nähe. Und diese beiden Modi lassen sich ganz, ganz schlecht vereinen. Also das ist dann auch für die Person, die den Sex wollte, häufig gar nicht so das befriedigende Erlebnis, weil die andere Person total abwesend ist. Und das merkt man, denke ich, wenn man lange in einer Beziehung ist, also das merke ich zumindest bei meinem Partner, bei uns, wenn eine Person nicht ganz bei der Sache ist, merken wir das gegenseitig total sofort. Also dann, okay, hey, nee, was stimmt denn gerade nicht? Lass mal kurz Pause machen und erstmal drüber sprechen. Und das ist ganz wichtig, dass man wirklich das, was noch so im Neokortex rumhängt, also diese ganzen Gedanken oder diese ganzen Sorgen vielleicht auch, dass man die erstmal los wird. Und dann kann man vielleicht Sex haben. Mein Partner und ich, wir hatten schon so viele Abende, wo wir irgendwie dran gelegen sind und eine Person von uns hatte Lust und die andere nicht. Und dann hat man sich irgendwie erst versucht, dran zu machen und es irgendwie ja wegzukuscheln, aber es hat nicht funktioniert. Und dann hat man sich erstmal eine Stunde ausgesprochen. Dann hat man erstmal ein ganz langes Gespräch geführt und sich unterhalten und diese ganzen Gedanken ausgesprochen. Und durch das Aussprechen lässt du sie los. Das Formulieren von Gedanken hat eine ganz andere Qualität, als wenn sie nur in deinem Kopf so rumschwirren. Manchmal kommt auch noch ein hilfreicher Kommentar oder eine Bemerkung von deinem Gegenüber, das dir vielleicht sogar hilft, damit umzugehen. Und ganz oft hatten wir einfach schon den Fall, dass dann nach dieser Stunde oder auch eineinhalb Stunden, die wir das Gespräch geführt haben, bei der Person, die vorher noch total verkopft und in Sorge war, endlich alles frei war. Dass sich diese Person auch voll und ganz ihrem Instinkt und ihrem Gefühl hingeben konnte und dann auch befriedigenden und lustvollen Sex haben konnte. Und das ist halt was, was manche übergehen oder was manche vielleicht auch wegen Zeitdruck, ich weiß es nicht. Also es gibt tatsächlich Menschen in meinem Umfeld, die sagen, naja, aber ich kann mich doch jetzt nicht irgendwie eine Stunde lang noch unterhalten. Warum nicht? Was ist so, also was ist anderes so wichtig? Ich meine, klar, wenn man irgendwie nur ein Quickie zwischendurch will, aber das ist halt auch dann vielleicht nicht die Regel, hoffentlich. Und ich meine, ich habe 3 Kinder, ja, und ich weiß, wie schwierig es ist, einen ruhigen Moment für zärtliche Stunden zu finden. Aber wenn das dann auch jedes Mal irgendwie ein unbefriedigendes Erlebnis ist, schlägt sich das auf die Beziehung nieder. Und das muss man wirklich aus dem Weg schaffen, damit es für alle Beteiligten was Schönes ist. Gut, dann haben wir es geschafft, also unsere Gedanken loszulassen, den Neokortex erstmal auszuschalten. Das neue Hirn hat Pause. Wir haben Zeit für uns, Zeit für unseren Partner oder unsere Partnerin. Wir nehmen uns ein paar Momente der Ruhe und haben wirklich ganz viel Körperkontakt, weil Körperkontakt ist zum Beispiel auch was, was das parasympathische System anregt. Da wird Oxytocin ausgeschüttet. Oxytocin ist das sogenannte Kuschelhormon. Das ist gerade auch in der Geburtshilfe ganz bekannt, weil das auch Wehen auslöst und weil es die Bindung nach der Geburt fördert. Und Oxytocin wird bei jedem Hautkontakt ausgeschüttet. Und das ist was, was ganz wichtig ist, um sich mit der Person, mit der man da kuschelt oder Sex hat, verbunden zu fühlen. Und wenn man zum Beispiel sich irgendwie unwohl fühlt und auch noch ganz viele Klamotten anhat und jemand irgendwie nur mit der Hand über den Rücken streicht, wo dann noch der Pullover oder das T-Shirt drüber sind, dann ist das vielleicht nicht so ein schönes Gefühl, weil das Oxytocin wirklich nur bei direktem Hautkontakt ausgeschüttet wird. Nicht, wenn da ein T-Shirt oder ein Pulli dazwischen ist. Und man sollte sich auch wirklich die Zeit nehmen, um da diesen Hautkontakt aufzubauen und dieses Kuschelhormon fließen zu lassen. Das sorgt dann auch dafür, dass wir noch besser in den parasympathischen Modus kommen. Der Entspannungsmodus ist am Anfang und während der Hauptzeit vom Sex eigentlich ganz wichtig, dass wir wirklich loslassen und uns locker machen. Denn die Durchblutung der Organe sorgt dafür, dass wir empfindsam sind. Also alle erogenen Zonen werden durchblutet und durch die Durchblutung wird auch Wärme erzeugt, ne, weil alles, was gut durchblutet ist, ist schön warm, weil das Blut ja auch Wärme verteilt und ist empfindsamer. Das heißt, du hast mehr Empfindung, was Berührung und so weiter angeht. Das ist so ein System, was eben sich selbst immer wieder herstellt. Und wenn du beim Sex oder auch beim Vorspiel merkst, okay, dir ist irgendwie kalt, oder irgendwie hast du eine unangenehme Empfindung, du kriegst Gänsehaut und willst es eigentlich gar nicht, dann sind es Zeichen dafür, dass irgendwas noch nicht in Ordnung ist, dass du eben noch nicht voll und ganz im parasympathischen, im Entspannungsmodus angekommen bist. Es kann natürlich auch sein, dass du eine Gänsehaut kriegst, weil dein Partner oder deine Partnerin dir zärtlich über den Rücken streicht. Das kann eine ganz angenehme Gänsehaut sein, aber das musst du einfach erspüren, ob das jetzt wirklich von Kälte herkommt oder von einem anderen Empfinden. Die Durchblutung spielt auch eine wichtige Rolle, wenn man plant, Kinder zu kriegen, denn nur Organe, also Geschlechtsorgane, die gut durchblutet sind, sind auch wirklich gut funktionsfähig. Also die Gebärmutter funktioniert besser, wenn sie gut durchblutet ist. Der Penis, klar, da merkt man sofort, wenn der nicht gut durchblutet ist, dann wird er schlaff, dann wird er nicht mehr so gut steif. Und wenn man sich anschaut, wie das Vulvasekret entsteht, ne, also dieser Schleim, der aus der Vulva austritt und das alles ganz flutschig und geschmeidig macht, das hat auch mit Durchblutung zu tun. Denn überall da, wo Drüsen angeregt werden, da fließen viele, viele Adern vorbei und sorgen dafür, dass alles gut funktioniert. Okay, das heißt, wir versuchen den ersten Teil des Sexaktes im entspannten Modus zu bleiben und der Körper, der groovt sich dann normalerweise von selber ein. Also wenn du es einmal geschafft hast, diesen Sprung zu machen in den parasympathischen Modus, dann ist dein Körper auf so einer Welle und schwingt einfach mit und reguliert sich da einfach selber. Es kann natürlich noch störende Einflüsse von außen geben. Ich meine, klar, wenn jetzt zum Beispiel ein Kind schreit, ist super scheiße, dass sofort wieder dein Neokortex am Start und alles wird irgendwie runtergefahren innerhalb von Sekunden. Bäm, zack, Lust weg, Durchblutung weg. Ganz schnell ist man dann wieder im Sympathikus, im Aktionsmodus und die Gedanken fangen wieder an zu kreisen und dann ist es wieder schwierig, da rauszukommen. Also sorge wirklich für eine einigermaßen ruhige und entspannte Atmosphäre. Das ist was, was manche schon von Haus aus machen. Andere sagen, sie brauchen diesen Kick, also diese Aufregung dabei. Ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, weil ich finde, Sex an sich ist schon was Aufregendes und dann noch irgendwie, ich weiß nicht, im öffentlichen Raum oder sowas. Ich könnte da nicht loslassen. Und es gibt einen schönen Begriff, der heißt Privacy. Privacy ist für alle sexuellen Vorgänge bei Säugetieren super wichtig. Privacy ist schwierig ins Deutsche zu übersetzen. Es ist so eine Mischung aus Privatsphäre, Intimität, so ja, irgendwas, was das beschreibt, dass du dich ungestört und sicher fühlst. Und es gibt vielleicht Menschen, die fühlen sich ungestört und sicher in, weiß ich nicht, mitten auf einem Festival. Aber ich glaube, das sind dann eher Leute, die sich mega einen angetrunken haben. Aber es ist auch unterschiedlich, was die Leute tatsächlich brauchen. Also es gibt Menschen, die können nicht im gleichen Raum Sex haben, da wo ihre Kinder liegen zum Beispiel. Es gibt Menschen, die brauchen wirklich einen ganz dunklen Raum. Anderen macht es nichts aus, wenn das Licht an ist. Das sind so unterschiedliche Aspekte, die du für dich einfach herausfinden musst. Was fördert deine Privacy? Und alles, was die Privacy fördert, fördert auch den Parasympathikus, fördert den Entspannungsmodus. Und genau das ist es, was wir brauchen. Wir müssen für uns herausfinden, wo ist meine Komfortzone, gerade beim Sex, wo ist die und wie kann ich dafür sorgen, dass die auch während der ganzen Zeit bestehen bleibt. Und wenn wir dann im Sexakt voranschreiten, dann ist es ein ganz spannender Moment, denn irgendwann, so kurz vorm Höhepunkt, da wechselt das Nervensystem automatisch den Funktionsmodus, total abgefahren. Also wenn wir kurz vorm Höhepunkt sind, schaltet der Parasympathikus in den Sympathikus, in den Aktionsmodus. Es ist jetzt nicht mehr Entspannung angesagt, sondern jetzt ist Aktion angesagt. Das hat auch wieder mit unseren Fortpflanzungsmechanismen zu tun. Wenn wir kurz vorm Orgasmus in den Sympathikus umschalten, dann ist der Körper bereit zu ejakulieren, dann ist er bereit, die Gebärmutter zu kontrahieren. Und dadurch, dass der Penis dann die Spermien in die Gebärmutter schickt und die Gebärmutter sich selbst noch beim Orgasmus so zusammenzieht, kann sie das Sperma auch viel besser aufnehmen. Und das ist ganz spannend, dass das was ist, was wir ja nicht willentlich beeinflussen können. Also ich kann nicht sagen, bäm, zack, jetzt Orgasmus. Wäre schön, geht aber nicht. Und dass wir zum Orgasmus kommen, hängt eben ganz viel mit den vorherigen Bedingungen zusammen. Privacy, Ungestörtheit, viel Entspannung, viel parasympathische Aktivität. Und dann sagt der Körper selber, der Körper entscheidet für sich, wann der Zeitpunkt gekommen ist, um in den Aktionsmodus umzuschalten und den Orgasmus dann auszulösen. Manche merken das dann schon, dass zum Beispiel eben die Muskeln zum Kribbeln anfangen oder sich im ganzen Körper dieses unglaublich warme Gefühl ausbreitet, dass man auf einmal vielleicht schneller sich bewegen möchte. Und das ist ganz spannend, dass der Körper das einfach von selbst regelt. Und das hat auch ganz viel mit Hormonen zu tun, die während dem ersten Part ausgeschüttet werden. Und das Allerwitzigste ist eben, dass wir es nicht beeinflussen können. Wenn wir dann irgendwie denken, oh, heute brauche ich aber lange und müsste ich nicht schon längst gekommen sein? Hat mein Partner oder meine Partnerin überhaupt noch Spaß? Zack, ist man wieder im Neokortex. Denn der Neokortex sorgt wieder dafür, dass der parasympathische Modus untergraben wird. Ne? Dass da alles, was an Entspannung aufgebaut wurde, alles, was an Instinkt, an Intimität aufgebaut wurde, wird von diesen Gedanken wieder bäm, zunichte gemacht. Und das ist halt echt bescheuert. Also wenn du so kurz davor bist, dann passiert es eigentlich nicht. Meistens ist es echt eher so diese Phase am Anfang, wo man eben die Intimität aufbaut und in diesen Entspannungsmodus kommt. Und wenn da einfach noch Gedanken rumfliegen, dann geht's halt einfach nicht. Und das ist das Spannende, dass man lernt oder sich antrainiert, man kann sich auch antrainieren, loszulassen. wirklich die Gedanken ziehen zu lassen und den Körper einfach mal machen zu lassen. Wir Menschen haben diese unglaublich schlechte Angewohnheit, dass wir alles kontrollieren wollen, sogar unseren eigenen Körper, obwohl der ganz viele Funktionen hat, die ohne unser Zutun viel besser funktionieren. Ganz viel passiert in unserem Körper jeden Tag, jede Sekunde, ohne dass wir daran denken und dass wir da aktiv beteiligt sind. Und es funktioniert wunderbar. Und auch gerade beim Sex sollten wir versuchen, da hinzukommen, da loszulassen, einfach mal alles ziehen zu lassen und einfach nur zu sein und zu genießen. Und das ist das, was ich dir gerne mitgeben möchte. Versuch mal wirklich, alle Gedanken loszulassen. Also gerade wenn du ein unbefriedigendes Sexualleben hast, dann schau einfach mal, ist bei dir für genug Privacy gesorgt, also genug Intimität und Privatsphäre? Bist du entspannt genug und kannst du wirklich all deine Gedanken loslassen? Würde es dir vielleicht wirklich auch helfen, vorm Sex einfach nochmal alles rauszulassen, nochmal ein langes Gespräch zu führen? Das kann so, so, so hilfreich sein. Schau einfach, wie das für dich ist und dass du einen schönen Weg dafür dich findest. Vielleicht auch zusammen mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Das ist immer was, was man auch gut zusammen angehen kann, wo man vielleicht auch gemeinsame Themen hat. Und das ist dann auch noch, natürlich noch schöner, wenn man es zusammen auch wieder lösen kann. Und damit war es das für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.